Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Jede Einrichtung, die beleuchtet ist, und das betrifft vor allem Krankenhäuser, aber alle anderen auch, werden natürlich Besuch bekommen, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern weil man sich dort Hilfe erwartet oder glaubt, dass dort was funktioniert. Das größte Problem ist die kognitive Lage, sprich die Angriffe auf unsere Gedanken, indem man versucht, uns zu polarisieren, gegeneinander aufzuspielen. Bei uns ist halt immer alles abgesichert, immer ist jemand anderer schuld oder verantwortlich. Und das ist ja auch immer die gleiche Frage, ja, wer löst das jetzt? Es ist nie die Frage, kann ich es lösen? Ne?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie wahrscheinlich ist der Blackout? Zu diesem Thema habe ich einen der bekanntesten Blackout- und Krisenvorsorge-Experten im deutschsprachigen Raum eingeladen, nämlich Herbert Sauruck. Herbert Sauruck ist ehemaliger Offizier des österreichischen Bundesheeres, Unternehmensberater und Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Er beschäftigt sich seit Jahren mit systemischen Risiken, insbesondere mit großflächigen Stromausfällen, kritischer Infrastruktur und gesellschaftlicher Resilienz. Sein Fokus liegt weniger auf Panikmache, sondern auf realistischer Risikoanalyse, Eigenverantwortung und praktischer Vorbereitung für Individuen, Organisationen und staatliche Strukturen. Seine zentrale Botschaft: nicht die Frage, ob etwas passiert, ist entscheidend, sondern ob wir darauf vorbereitet sind. Jetzt freue ich mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Herbert.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Herbert, ich habe jetzt so ein, zwei Worte mal für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Durch Zufall und ja, gewisse Prägung, bin schon sehr früh mit Einsatzorganisationen in Verbindung gekommen, mit der Feuerwehr mit 12 Jahren, dann zum Bundesheer mit 14, also die Matura beim Heer gemacht und dann auch weiter geblieben, Berufsoffiziersausbildung, parallel auch beim Roten Kreuz als Notfallsanitäter und war dann 12 Jahre im Cybersicherheitsbereich des Bundesheeres tätig und bin dann eher durch Zufall auf das Thema Stromversorgung gestoßen. Einstieg war eigentlich das Thema Smart Metering, also die Cyberschiene, und dann habe ich gesehen, da gibt es auch andere Themen, nicht nur die Cyberbedrohung, die Stromversorgung gefährden können und wie abhängig wir eigentlich von der Stromversorgung sind. Und ich habe dann 2012 beschlossen, aus dem Bundesdienst auszusteigen und das als eigen Wanderprediger im deutschsprachigen Raum weiterzumachen, weil damals das kaum jemand interessiert hat, das Thema, niemand so richtig zuständig war und der eben diese Rolle als Wanderprediger, die ich bis heute wahrnehme, und versuche eben diese Aufklärungsarbeit zu leisten, wie abhängig wir eigentlich sind. Jetzt wird es immer mehr auch klarer, zumindest seit Beginn der Corona-Pandemie, aber auch in den letzten Monaten ist, glaube ich, bewusst worden, wie abhängig wir sind durch verschiedene Dinge, von der Energieversorgung, aber auch immer mehr von Elektronik aus Asien, aus China. Und mit der geopolitischen Lage spitzt sich das nochmals zu. Also ich denke, wir sind gut beraten jetzt, sich ernsthafter mit dem Thema Vorsorge zu beschäftigen, immer in der Hoffnung, dass es doch nicht notwendig ist, aber wenn, dann wissen wir, was zu tun ist.
Ja, also deswegen freue ich mich auch sehr, Herbert gewonnen zu haben. Ich habe es ja in den letzten ein, zwei Folgen schon mal auch anklingen lassen, dass ich jetzt mich auch einer anderen Firma, nämlich T-Control, sehr annehme, wo es genau um Krisenvorsorge geht, vor allem auch in der kritischen Infrastruktur in Unternehmen. Und gleichzeitig passt es auch meiner Meinung nach hervorragend in den Paperwings-Podcast, wo es um Organisationsentwicklung geht, nämlich damit auch um Risikomanagement und Stromausfälle. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit Blackouts. Was war so der Moment, in dem dir klar wurde, das ist kein Randthema? Also gab es da so einen richtig so einen einschneidenden Moment?
Ja, das war die Aufarbeitung während meines Studiums damals, wo mir immer mehr Zusammenhänge bewusst geworden sind. Parallel dazu auch das Bewusstsein, was mich immer schon irgendwie angetrieben hat, das vernetzte Denken, systemische Denken durch Frederick Wester, die Kunst vernetzt zu denken, wo ich dann den Einstieg in das systemische Denken bewusster gemacht und geschafft habe und dann viele Autoren gelesen habe, in unterschiedlichen Richtungen und mich so eben weitergebildet habe und festgestellt habe, das systemische Denken passt immer. Es sind nur unterschiedliche Settings drauf. Und das, was mich auch überrascht hat, dass man auch trotz allem auch in diesen systemischen Kreisen oft in gewissen Silos damit unterwegs ist, in der eigenen Blase. Ja, und das versuche ich eben weiterhin zu leben und eben genau diese Ableitungen auch zu treffen und das bewusster wieder zu machen.
Ja, und damit passt du natürlich nochmal hervorragend in diesem Podcast, weil wir ja so ein, zwei große systemische Denker ja auch schon hatten, wie zum Beispiel Professor Dr. Fritz Simon, der auch schon ein Beispiel hier war. Das heißt, Systemtheorie haben wir hier in der Theorie auch schon praktiziert und vorgelebt. Und jetzt bist du ja ein richtiger Mann der Praxis auch geworden. Warum unterschätzen moderne Gesellschaften ausgerechnet Risiken, von denen sie vollständig abhängig sind, wie zum Beispiel Strom?
Naja, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, weil eben die Versorgung oder diese Abhängigkeiten über Jahre gewachsen sind und vor allem in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, durch Internet, Vernetzung und Digitalisierung immer mehr zusammengewachsen ist und vor allem auch wechselseitig abhängig geworden ist, ohne dass wir das eben wirklich realisiert haben, weil eben ein Nebeneffekt von komplexen Systemen ist zeitverzögerte Wirkungen. Das heißt, man bekommt nicht das unmittelbare Feedback. Und das andere ist halt, wenn man als Gesellschaft über Jahrzehnte eine sehr hohe Versorgungssicherheit, nicht nur beim Strom, sondern auch Lebensmittel, Wasser, Gesundheit etc. gewohnt ist und für selbstverständlich hinnimmt, dann ist das einfach quasi Naturgesetz. Ne? Und da passt immer die Metapher auch mit dem Truthahn, also die Truthahn-Illusion, die ich auch gerne bringe, dass der Truthahn auch mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer erhöht, weil das kann ja gut gemeint sein, dass er ihn versorgt und hätschelt quasi. Ne? Das Problem ist, dass er halt eine wesentliche Information nicht hat, die er dann wenige Tage vor Thanksgiving erlebt, dass das nur einem Zweck gedient hat, dass er dann verspeist wird. Und wir ticken so ähnlich, wir schauen in den Rückspiegel, wie war es bisher eigentlich immer besser worden. Das ist jetzt ein bisschen in den letzten Jahren durchaus durchgeschüttelt worden. Aber wenn Ereignisse aufgetreten sind, dann letztendlich doch wieder der Erfahrung, es geht ja doch immer irgendwie aus. Also wir haben ja jetzt die letzten Krisen in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren durchaus gut gemeistert und es ist auch die Großstörung im Stromversorgungssystem. Es hat immer funktioniert und daher auch ein bisschen so Überheblichkeit oder gar nicht böse gemeint, sondern ja, die Erfahrung, es hat eh funktioniert, nicht? Und daher auch die Annahme, es wird beim nächsten Mal auch gut gehen. Und das könnte genau zu dieser fatalen Überraschung dann führen.
Was wäre denn eine Ursache, dass es zu einem großen Blackout käme?
Das Problem ist, dass ein Blackout eben nicht durch eine Ursache ausgelöst wird, sondern durch die Kumulation von verschiedenen Ereignissen, die tagtäglich sehr hervorragend beherrscht werden. Das Problem ist, dass wir, wie wir heuer gesehen haben, mittlerweile einen Status angelangt sind, wo das System bereits sehr fragil ist, ohne dass man das in der Breite wahrnimmt. Und dass dann, wenn mehr Dinge zusammenkommen, das sehr rasch gehen kann. Und das größte Ereignis war eben das Blackout auf der Iberischen Halbinsel, wo binnen 5 Sekunden 60 Millionen Menschen ohne Strom waren und durch einen, wie wir mittlerweile wissen, Spannungskollaps oder Überspannungskollaps das Ganze passiert ist, ein Ereignis, das erstmals aufgetreten ist. Und 3 Wochen später gab es ein weiteres solches Ereignis, nämlich auch einen Überspannungskollaps in Nordmazedonien. Das ist nicht so breit bei uns bekannt worden und hat auch nicht so lange gedauert. Und innerhalb von 2 Monaten später, am 4. Juli, gab es dann noch ein großes Ereignis in Tschechien, wo auch 1 Million Menschen ohne Strom waren für mehrere Stunden. Was ich gehört habe, durchaus im Einzelnen auch bis zu 11 Stunden. Und soweit, es gibt noch keinen offiziellen Untersuchungsbericht, aber das, was ich jetzt von unabhängigen Seiten gehört habe, wahrscheinlich auch eine Überspannung. Und die Überspannung, das ist bisher eigentlich nie wirklich ein Thema gewesen, weil immer das Thema war zu wenig und daher Unterspannung. Und das Problem hängt halt eng mit Erneuerbaren, insbesondere Photovoltaik, zusammen, weil ich zu gewissen Zeitpunkten sehr viel Produktion habe, zu wenig konventionelle Kraftwerke, die gewisse Phänomene, die auftreten können, ausgleichen können und das dann sehr rasch zum Kollaps führen kann. Und das Grundproblem ist jetzt nicht Erneuerbare per se, sondern das ist einerseits, dass wir sehr viel Leistungselektronik ins System gebracht haben. Einerseits auf der Erzeugerseite, das heißt die Wechselrichter, die Batteriespeicher, die jetzt kommen, immer mehr Technik auf der Erzeugerseite und weniger Hardware, also sprich momentan Reserve, die das System bisher stabilisiert hat durch die Generatoren. Und auf der anderen Seite auch auf der Verbraucherseite immer mehr Leistungselektronik, eben auch E-Autos als Abnehmer oder die ganze Produktionsanlage etc. oder auch im Heimbereich. Und hier entstehen eben Effekte, die man bisher nicht kannte, wo es auch sehr wenige Experten geben, die diesen Bereich wirklich analytisch oder systemisch auch wieder betrachten können. Ich habe da einen Kollegen, der eben diese nichtlinearen Effekte beobachtet und die bisher auch beim Untersuchungsbericht zur Iberischen Halbinsel kaum eine Rolle spielen, aber die maßgeblich da durchaus ausschlaggebend waren. Und wir hatten eine kritische Situation vor ein paar Wochen wieder auf der Iberischen Halbinsel und die Gefahr steigt halt im Frühjahr, wenn sehr viel Sonne scheint, viel PV-Strom produziert wird, quer über Europa und gleichzeitig durch die Feiertage oft weniger Verbrauch ist und da wird das System dann hoch anfällig. Und auch in Spanien waren noch weitere Ereignisse. Es war so, dass Kraftwerke ausgefallen sind, wo man immer nicht weiß, warum. Dass dann Kraftwerke, die eigentlich eine Systemdienstleistung erbringen hätten müssen, nicht zur Verfügung standen. Es waren Planungsfehler. Also es ist nicht das Einzelereignis, aber dieses systemische Problem mit der Fragilität, die massiv zunimmt, durch einen nicht systemischen Systemumbau, ist derzeit das größte Problem und dann reicht halt irgendein Triggerereignis, dass das Fass zum Überlaufen bringt.
Was wäre jetzt aber dann die Lösung, um die Komplexität so ein bisschen beherrschbarer zu machen? Also auf welcher Ebene sollte man ansetzen? Politik, Gesellschaft, Kommune, Individuum?
Wie immer im Systemischen, es geht um sowohl als auch. Das heißt, man muss natürlich von oben herunter mal Bewusstsein schaffen, dass wir eben keine hundertprozentige Sicherheit haben, was bisher in der Risikosicherheitskommunikation zu wenig passiert. Es gibt eben kein System, das 100% sicher ist und nicht ausfallen kann, auch wenn Gegenteiliges behauptet wird. Das ist falsch. Also hier mehr Klarheit zu schaffen, um ja auch das Thema Vorsorge anzustoßen. Auf der anderen Seite fehlt uns bei der Energiewende jegliche Sorgfaltspflicht, die ein Unternehmer habt, nämlich mit Projektmanagement, Programmmanagement und hier bräuchten wir ein riesen Programmmanagement für so ein großes Infrastrukturtransformationsprojekt, das es aber nicht gibt. Das heißt, es gibt keinen Plan mit Meilensteinen, wo man auch ein Controlling drinnen hat, wenn man sagt, okay, bis dorthin kann man mit Photovoltaikausbau gehen, dann müssen auch entsprechend genügend Speicher zur Verfügung stehen, dann muss die Förderung reduziert werden, weil sonst das Problem noch mehr verstärkt wird und. Also es fehlt diese Gesamtsicht, diese Gesamtplanung und das ist das Schlimmste eigentlich dran. Und daher auch das Thema Vorsorge immer wichtiger wird und das muss natürlich bottom-up passieren. Das beginnt einfach bei jedem Einzelnen zu Hause, weil wenn sich die meisten Menschen zumindest 14 Tage selbst zu Hause versorgen können, dann schaffen wir immer irgendwas improvisiert zum Laufen zu bringen, was derzeit eben nicht der Fall ist. Wir wissen aus Untersuchungen, die sich kaum ändern seit über 10 Jahren, wo ich das intensiver verfolge, dass rund ein Drittel in Deutschland, aber auch in Österreich der Menschen sich maximal 4 Tage, ein weiteres Drittel maximal eine Woche und nur der Rest kann sich länger als eine Woche selbst versorgen kann. Wir wissen aber auch, und das ist halt meine langjährige und breite Erfahrung, dass wenn auch der Stromausfall nur einen Tag dauert oder unter einem Tag, also es war jetzt Spanien knapp am Kipppunkt wahrscheinlich, also mit den rund 12 bis 16 Stunden in Teilen, dass wirklich weitreichende Folgen dann ausgelöst worden wären. Und wenn der Strom einmal eben diese Zeit, der Stromausfall diese Zeit überschreitet, dann ist zu erwarten, dass eben die Telekommunikation danach nicht mehr zeitnah funktioniert, dass das Tage dauern kann, bis wieder alles funktioniert. Und ohne Telekommunikation gibt es eben keine Produktion, Synchronisation, keinen Zahlungsverkehr, keine Logistik. Ne? Und auch wenn das alles schneller funktioniert, aber um die ganzen Prozesse wieder zu ordnen, es gibt nach wenigen Stunden massive Ausfälle in den Supermärkten, alles was gekühlt ist, muss entsorgt werden. Die Entsorgungsmengen übersteigen jegliche Vorstellungskraft und noch Bewältigungsfähigkeit. Das heißt, das sind Dinge, die dann auch fehlen, aber zuerst muss man mal ausrahmen und entsorgen, damit man wieder einrahmen kann. Und das Einrahmen funktioniert nur, wenn das Personal kommt und wenn das zu Hause nicht vorgesorgt hat, wird es die Familie nicht verlassen. Und das betrifft auch die Lkw-Fahrer, die dann die Logistik sicherstellen müssen. Und das ist auch meine größte Sorge. Also es gibt mehrere so größere Sorgen. Das ist einerseits die Entsorgung, das ist das Gesundheitssystem als Ganzes, weil hier auch sehr viele Versorgungsabhängigkeiten sind. Und das heißt dann vor allem die Logistik, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen, von der Treibstofflogistik über Lebensmittellogistik und alles, was dazugehört im Hintergrund. Und wenn irgendwo halt Teilausfälle sind, dann kann das ja schnell weiter kaskadieren, auch beim Wiederanlauf, eben den Wiederanlauf erschweren. Und das wird halt massiv unterschätzt.
Also du hast tatsächlich gerade so ein Beispiel gebracht, das ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, nämlich die Kühlkette. Und ja, klar, wenn ich mir nur vorstelle, was in so einem großen, keine Ahnung, Kaufland hier neben mir, ein Drittel gefühlt sind irgendwie schon fast gefrostete Sachen, frische Sachen, die dann irgendwie da liegen, die dann komplett ausfallen, dann schmeißen die das wahrscheinlich weg, dann kommen irgendwie Ratten, dann kommen Tiere. Wie ist denn so ein Szenario? Also ich habe in Vorbereitung gestern nochmal so geguckt, was passiert, wenn ich meinen Notfallrucksack packe, was sollte ich alles drin haben, und da sind die schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen zugegangen. Und ich sage mal, wir brauchen hier ja nur einen Brückentag in Deutschland, und wenn man dann in die Kaufläden gehen will, da sieht man, wie die Käufe beginnen, wie alles eingekauft wird. Ich nehme mich ja gar nicht da raus, soll gar nicht Fingerpointing sein, sondern man kauft ja dann für 3-4 Tage irgendwie ein, oder wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht. Und wenn das dann nicht funktioniert, oder wir haben die Hamsterkäufe ja bei Corona gesehen. Also, wir gehen jetzt mal, wir nehmen mal das Szenario einfach in Deutschland, es gibt 3-4 Tage keinen Strom. Was wären so gesellschaftliche Geschehnisse, die passieren würden? Du hast es schon angerissen, aber ja. Gibt es da so Eskalationsszenarien?
Grundsätzlich ist einmal so, dass im ersten Moment die Menschen zusammenhalten. Das hat sich auch auf der Bayerischen Halbinsel bestätigt. Also, die Menschen versuchen sehr wohl, das Problem einmal gemeinsam zu lösen. Aber das Ganze beginnt halt dann immer zu kippen, wenn gewisse Grundbedürfnisse nicht mehr gedeckt werden können. Das beginnt vor allem in Deutschland, in vielen Regionen, mit der Wasserversorgung. Weil wenn die Wasserversorgung nicht funktionieren sollte, und das ist durchaus im Möglichen oder Wahrscheinlichen in vielen Regionen, wo gepumpt wird, dann funktioniert keine Toilettenspülung mehr. Und ich glaube, das ist ein Stressfaktor, den kann man sich gar nicht vorstellen. Also da geht es gar nicht um Trinken, sondern wirklich die Toilettenspülung. Dann geht es natürlich weiter in Lebensmittelversorgung. Wie viel habe ich zu Hause? Wann beginnt der eigene Magen zu knurren? Und wie hoch ist die Toleranz dafür? Ne? Als Erwachsener tut man sie leichter, wenn man kleinere Kinder hat, dann wird das schwieriger, weil die haben diese Toleranz noch weniger wie Erwachsene. Wobei eigentlich niemand sich wirklich so ernsthafte Sorgen machen müsste, weil der Körper halt durchaus mehrere Wochen ohne Nahrung aus. Nur muss man die ersten Tage mental überstehen. Und dann hat sich der Körper angepasst. Das Wichtige ist das Wasser, also Trinkwasser ist überlebenswichtig. Wie wir wissen, 3 Minuten Sauerstoff, 3 Minuten, 3 Tage Wasserversorgung, 3 Wochen ohne Lebensmittel. Also das ist eine andere Priorität jetzt. Ne? Also Wasserversorgung sollte man auf jeden Fall genügend Trinkwasser für mehrere Tage zu Hause haben. Die Empfehlung ist mindestens 6 Träger Mineralwasser pro Person. Wenn ich weiß, bei mir wird es ein Problem geben, dann durchaus mehr natürlich. Das heißt, 1-2 Tage sollte jetzt kein Problem sein. Grundsätzlich spricht man auch davon, eine Krise ist eigentlich ein Abbild des Alltages. Das heißt, wenn im Alltag Ruhe und Ordnung herrscht und man sie verträgt, wird es kein Problem sein, auch in der Krise. Wenn schon im Alltag kriselt oder Kriminalität auftritt und so weiter, dann wird es dort verstärkt auftreten. Also es wird natürlich frühzeitig auch lokal in einzelnen Regionen oder Teilen, Stadtteilen oder so, Übergriffe geben, Eskalationen geben, aber im Allgemeinen wird Ruhe und Ordnung funktionieren und die Menschen werden zusammenhelfen. Je länger das dauert, desto eher beginnt es natürlich zu kippen, und die Gefahr ist halt, wenn nicht eine gewisse Struktur erkennbar ist von staatlicher Seite oder auch selbstorganisierte Struktur, dann wird das immer mehr zur Verunsicherung und dann droht das immer mehr zu kippen. Also es hängt von jedem Einzelnen auch ab, wie wir uns verhalten. Und eine Empfehlung von mir ist auch immer, wenn ich sage, ich bin bereit, aufgrund Ausbildung oder einfach Mentalität, anderen zu helfen, Warnweste anziehen aus dem Auto und signalisieren, ich bin da, schafft Uniform, weil die Uniformen, die wir sonst erwarten, die werden nicht ausreichen, die haben die gleichen Probleme zum anderen. Ne? Und daher, je mehr Menschen zeigen, wir machen das, wir schaffen das und wir helfen einander, desto länger wird das auch irgendwie funktionieren. Aber die wirkliche Krise beginnt dann ab 48, spätestens nach 72 Stunden, weil dann die meiste Notstromversorgung auch in kritischen Einrichtungen, Spitälern oder auch in Backbone-Systemen ausfallen, weil der Treibstoff nicht länger funktioniert. Wenn die Aggregate so lange funktionieren, was auch alles als gesichert ist, auch in Spanien war so, ich weiß von einer Supermarktkette, dass nur 80% funktioniert hat, weil eben nicht gewartet, weil, ja, nicht ernst genommen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wirklich wichtige Einrichtungen ohne Notstrom sind, ist die Gefahr sehr hoch, dass diese kritischen Einrichtungen massive Hardware-Schäden erleben, nämlich auf IT-Seite. Und wenn diese Komponenten kaputt sind, ich kann nicht kommunizieren, ich habe nicht genug Techniker und ich habe nicht die Ersatzteile, um das zu reparieren, und damit wird es dann wirklich kritisch. Das heißt, alles über 48 bis 72 Stunden großflächiger Stromausfall sind hochkritisch bereits, und alles ab einer Woche, kann man sagen, ist irreversibel. Das heißt, die Technik ist dann nicht mehr wiederherstellbar, nicht zeitnah wiederherstellbar. Damit würde es wirklich zum Versorgungskollaps und zum gesellschaftlichen Kollaps kommen.
Da würde ich mal kurz reingehen, weil mich das jetzt ein bisschen überrascht, weil ich damit jetzt gar nicht gerechnet hätte. Also ich nehme mal ein simples Beispiel, du kannst es dann hochskalieren. Ich meine, wenn ich jetzt einen Stecker von meinem Radio ziehe, dann ist das ja eine Woche lang aus und stecke ich es wieder rein. Ja. Wenn ich meinen Laptop runterfahre, passiert ja auch nichts, wenn ich ihn wieder hochfahre. Genau. Also was passiert dann in der anderen Technik, dass das solche Folgeschäden hat?
Der wichtige Punkt ist, ausstecken, einstecken. Das heißt, es wird immer wieder gemacht, und wenn was kaputt ist, fällt es auf und wird es ausgetauscht. In der Infrastruktur ist es so, dass das 24/7, 365 durchläuft, oft über Jahre. Und vor allem je jünger die Technik ist, desto anfälliger ist das Ganze, weil das immer billiger gebaut wird, um Kosten zu sparen. Und das Hauptproblem ist dabei, dass die Elektrolytkondensatoren darin austrocknen. Das funktioniert im Alltag weiter, weil diese Komponente oder diese Funktion nicht gebraucht wird. Sobald eine Stromunterbrechung ist und es auskühlt und wieder eingeschaltet wird, zerreißt den Bauteil und das ganze Netzteil oder der Switch oder sonst irgendwas funktioniert nicht mehr. Und das wird gerade ein riesen Unsicherheitsfaktor auch in der Gebäudeleittechnik, Sicherheitstechnik. Auch eine Erfahrung ist, wenn eben akkugepufferte Anlagen, Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen und so weiter. Wir hatten vor 2 Jahren einen großen Stromausfall über 30 Stunden in einer Region, und da waren 30 Alarmanlagen nicht mehr scharf schaltbar, weil der Akku tiefentladen war, was laut Hersteller gar nicht geht. Aber die Realität hat es anders bewiesen. Und das ist der Unsicherheitsfaktor, ne? Weil ich dann sehr viele Reparaturen gleichzeitig notwendig habe und dann halt gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Also die Rufweiterleitung von Alarmanlagen während des Ereignisses schon, möglicherweise, dass ich den noch einmal scharf schalten kann, oder dass Gebäudeleittechnik, Klimatechnik oder Aufzüge, passiert immer wieder, auch lokal, einfach Plug-in irgendwas kaputt ist und dann funktionieren Einrichtungen nicht mehr. Ne? Und was auch ein wichtiger Punkt ist, eben Kühlkette. Es ist leider so, dass zumindest im deutschsprachigen Raum so ist, dass eben so gut wie keine Notstromversorgung bei Supermärkten gibt, was in Tschechien oder in Spanien anders ist, zum Beispiel. Und das andere ist, dass die Kühlanlagen auch optimiert worden sind und die nach 3 bis 4 Stunden das Kühlgas verlieren, zumindest gewisse Einrichtungen, und die sind dann ein Wartungsfall. Das heißt, wenn sehr viele, was zu erwarten ist, gleichzeitig ausfallen, wird es wahrscheinlich Wochen, eher Monate dauern, bis die alle wieder instand gesetzt sind, weil man dort Techniker und auch das Kühlmittel CO2 braucht. Das heißt, die Kühlketten werden wahrscheinlich über Wochen oder Monate ausfallen.
Und du hast es ein bisschen schon angerissen. Jetzt würde mich bei der Soziologie tatsächlich so ein bisschen interessieren. Du hast gesagt, Menschen helfen sich. Es gibt ja immer wieder so Dystopien, oder ich nehme mal nur diesen Film, der letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist, Civil War. Ich meine, da ging es um Bürgerkrieg in den USA, aber da ging es ja auch darum, was ist, wenn die staatliche Ordnung versagt. Und ich glaube, die staatliche Ordnung wird mit dieser Überforderung nicht klarkommen, wird auch nicht funktionieren. Und soziale Mechanismen werden greifen. Und ich erinnere mich an Corona, ich war dann mal auf dem Land und habe gemerkt, dass Freunde von mir, die ein bisschen Land besessen haben, mir erzählt haben, dass die Leute sich auf dem Land bewaffnen oder schützen, weil sie damit rechnen, dass irgendwann die Leute aus der Stadt kommen. Es klingt so ein bisschen Hillbilly-mäßig, und gleichzeitig war es mitten in Deutschland. Wie ist das Gefälle zum Beispiel Stadt zu Land? Oder gibt es da soziale Modelle, gibt es da Konstruktionen oder gibt es historische Erfahrungswerte, was dann passiert in den Gesellschaften?
Es gibt ein klares Stadt-Land-Gefälle, das heißt, am Land ist es natürlich leichter, weil die Menschen sich normal besser kennen in der Nachbarschaft, nicht täglich einkaufen gehen und eher auch sozial irgendwie verbunden sind und eher ist dort grundsätzlich, auch die Ausnahmen gibt es, eher besseres Auskommen zu erwarten. In der Stadt eng, man kennt seine Nachbarschaft nicht, man hat nicht den Platz oder glaubt nicht den Platz zu haben für Vorsorge, hat er wenig zu Hause und es ist auch, wenn ich ständig was kriege, warum sollte ich viel zu Hause haben? Ne? Ich glaube, dass da oft übertrieben wird. Das sind eben die dystopischen Filme auch, die das natürlich befeuern. Es gibt natürlich aus den Sicherheitskreisen auch gewisse Befürchtungen, weil die halt im Alltag ständig mit Konfrontationen schon konfrontiert auch sind und halt auch die steigenden Übergriffe bis auf hin auf Gesundheitspersonal und so. Also es ist schon eine gewisse Gereiztheit und Dünnhäutigkeit heute zu beobachten, was das natürlich nochmal verschärfen kann. Die Katastrophenforschung und Erfahrung jetzt aus anderen Regionen sagt eben, nein, man versucht sehr wohl auch selbst die Ordnung zu aufrechtzuerhalten und eine Struktur zu schaffen und es eskaliert jetzt nicht völlig in sehr kurzer Zeit. Aber es hängt von unserem eigenen Verhalten auf, eben wie gut sind wir vorgesorgt und auf der anderen Seite, wie gut schaffen wir es lokal, zumindest Struktur zu halten. Und das Bewaffnungsthema höre ich natürlich auch immer und ja auch den Vorwurf, dass ich naiv bin. Aber ich denke, wenn das unser erster Gedanke ist, dann haben wir als Gesellschaft keine Zukunft oder keine gute Zukunft, weil mit dem kann man es auf jeden Fall nicht lösen. Ne? Und die Befürchtung, dass ich jetzt als Einzelperson irgendwo ausgeraubt wäre, ist aus meiner Sicht überzogen, außer ich beleuchte natürlich alles und mache Party. Dann sage ich mir, ja, wenn ich Notstrom und so weiter habe, ob man die Party auch vorbereitet hat, weil ich werde natürlich Besuch bekommen. Jede Einrichtung, die beleuchtet ist, und das betrifft vor allem Krankenhäuser, aber alle anderen auch, werden natürlich Besuch bekommen, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern weil man sich dort Hilfe erwartet oder glaubt, dass dort was funktioniert. Und ja, eben wieder das Verhalten. Und ich denke, je besser wir es schaffen, im nachbarschaftlichen Umfeld Strukturen aufzubauen, Notfallteams, dass man einfach durchgeht, fragt, wer braucht Hilfe. Und wie kann man eben vor allem die vielen Lebensmittel, die am ersten Tag vor allem verderben oder nicht zubereitet werden können, vielleicht auch also aus dem Kühlschrank und so, wenn man da so ein bisschen organisiert, der eine hat einen Griller, wichtig, nicht in geschlossenen Räumen, weil da gibt es immer Todesfälle, auch in Spanien gab es das, oder ihr habt die und die Kochmöglichkeit und das gemeinsam macht, dann werden die Ressourcen eben genutzt und nicht, verderben nicht, was ein ganz wichtiger Faktor war und vor allem ist es ein sozialer Faktor auch, wenn man es gemeinsam macht, ne?
Ja, also vielleicht ein kleiner Shoutout hier, also weil ich habe zum Beispiel meine Outdoor-Küche, ich übertreibe jetzt ein bisschen, es ist halt ein Grill, ein Gasgrill, aber habe halt 2-3 große Kartuschen und da kommt man schon eine Weile umhin und man hat mehrere Platten, man hat Grills, also wenn man Stromausfall ist, oder man kennt das vielleicht, wenn man mal in der Küche die Hauptsicherung rausfliegt oder man baut die Küche um und man ist plötzlich sehr, sehr improvisiert unterwegs, wie schnell, was hat man zur Verfügung, Campingkocher, irgendwas, um auch das zu überbrücken.
Was ein wichtiger Fakt ist, immer mit offenem Feuer aufpassen, Brandschutz, weil wenn da was schief geht, man kann keinen Notruf absetzen, weil die Telekommunikation fällt wahrscheinlich in der Regel spätestens nach 30 Minuten aus. Die Feuerwehr ist wahrscheinlich woanders im Einsatz und hat dann wahrscheinlich auch kein Löschwasser. Das heißt, jeder Brand hat das Potenzial, wirklich zur lokalen Katastrophe zu werden und daher auch da wichtig, dass man auch aktiv vielleicht sogar Feuerwachen, Nachtwachen organisiert, dass man, sollte irgendwo was schief gehen, möglichst rasch alarmiert und nicht erst, wenn das Großfeuer schon überall sichtbar ist. Ne? Also auch das sind wichtige Aspekte dabei.
Total spannend, weil man die Kausalkette ja komplett neu aufstellen muss, weil man eine andere Voraussetzung dann hat. Stimmt, hatte ich jetzt nicht dran gedacht. Also der Feuerlöscher darf dann nochmal eher noch daneben stehen, dass man da vorbereitet ist, weil genau das dann auch nicht mehr greift, wie du sagst.
Ja, und beim Grillen muss man halt auch wieder mitdenken, der Duft verbreitet sich und das könnte natürlich auch wieder. Also wenn ich es versteckt mache, ist das vielleicht nicht so gut, sondern dass ich es wirklich offen mache und versuche eben andere einzubinden, weil in der Gruppe bin ich jetzt auch für externe Angreifer oder ja, für nicht gut meinende Menschen vielleicht nicht so interessant wie als Einzelperson. Also auch das immer mitdenken, eben Sicherheit in der Gruppe ist einfach wesentlich einfacher sicherzustellen wie als Alleinkämpfer, auch wenn ich bewaffnet bin.
Ja, ich weiß, jetzt werden einige Zuhörerinnen schlucken, weil das klingt jetzt dann doch wieder ein bisschen dystopischer, als es anfänglich klang. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, genau die Frage, mit denen man sich einfach mal nicht nur in Denkszenarien, vielleicht auch mal praktisch so ein bisschen auseinandersetzt. Ich nehme ja nur das Beispiel oder ich mache gleich auch einen kleinen Schwenk. Ich komme jetzt gerade wieder, ich war gerade in Köln zu einem Seminar, das ich geleitet habe beim Planungsamt des Heeres. Und da ging es um einen Führungskräfte-Workshop und im Einspieler haben wir immer das Thema Kriegstüchtigkeit, weil das quasi der Zeitenwende ein neues großes Thema geworden ist. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen geopolitische Spannungen für die Stabilität unserer kritischen Infrastrukturen?
Ja, das ist ein Faktor, den ich vor wenigen Jahren nicht einmal ansprechen hätte, mir traut, den man jetzt aber klar ansprechen muss, weil man eben die steigenden Sabotageangriffe auf kritische Infrastrukturen sieht, sprich das Beispiel in Berlin vor allem mit diesem 60-stündigen Stromausfall, aber auch immer wieder Angriffe auf die Bahn und auch Angriffe, die wir im Alltag nicht mitbekommen. Wo man nicht weiß, ist das jetzt nur Aktivistentätigkeit, ist dahinter vielleicht ein Wegwerfagent unterwegs, eben der gesteuert wird, wo man nur mal Testangriffe macht und wartet, bis der richtige Zeitpunkt da ist und dann wirklich was Größeres verursacht. Also das ist etwas, das das Ganze nochmal verschärft und vor allem auch die Wiederherstellungszeiten natürlich beeinflussen kann. Weil wenn man dafür sorgt, dass das dann nicht so einfach mehr geht, dann kann das Szenario wirklich ganz anders ausgehen. Ne? Also das bringt eine völlig neue Dimension rein und vor allem auch, wenn man jetzt die Drohnenanlage oder Situation oder die Möglichkeiten anschaut, dann sollte das uns nochmals mehr Sorge bereiten, weil es wäre ein einfaches, hier wirklich schweren Schäden anzurichten.
Ja, ich nehme nur mal, ich will einfach diesen sicherheitspolitischen Verweis auch darauf hingehen. Ich meine, ich habe gerade das Programm auch für die Münchner Sicherheitskonferenz bekommen, freue mich auch dann da zu sein. Aber da sind diese infrastrukturellen Themen schon ganz stark beleuchtet, Cybersicherheit auch und ich glaube, ich habe es heute, wir nehmen gerade am 12.12.2025 auf, gerade in den Nachrichten gelesen, dass der russische Botschafter einbestellt wurde, weil es klare Hinweise gibt, dass der GRU bei der Wahl Manipulationen vorgenommen hat, dass er Eingriffe hat in Cybersicherheitssysteme. Das heißt, dieser hybride Krieg, der läuft auf Hochtouren bereits. Wenn man jetzt ein Szenario durchspielt, ich mache es ja ganz gerne Team Red, Team Blue, wo würdest du denn aus einer Team Red-Perspektive Deutschland angreifen, um es verwundbar zu machen in einer hybriden Kriegsszenario, in dem wir eigentlich auch schon sind?
Ja, im Prinzip ja passiert schon. Das größte Problem ist die kognitive Lage, sprich die Angriffe auf unsere Gedanken, indem man versucht, uns zu polarisieren, gegeneinander aufzuspielen. Aber sonst sollte auf die Energieinfrastruktur, Transportinfrastruktur ist natürlich der Kernpunkt für unseren Alltag und für unseren Wohlstand. Ne? Also ich glaube, da passiert schon vieles, ohne dass wir das wirklich richtig zuordnen oder als zumindest als solche Bedrohung wahrnehmen. Ne? Und das Problem ist immer eben in komplexen Systemen die Möglichkeit von kaskadierenden Ausfällen. Ne? Also Blackout ist für mich ein Beispielszenario, das ich für sehr realistisch halte, wo ich aber auch gleichzeitig die Erfahrung habe, dass das für die meisten Menschen greifbar ist und wo sie sich auch persönlich betroffen fühlen. Aber es gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Eben ein weitreichender Telekommunikationsausfall würde auch sofort die Versorgung betreffen. Und auch ein weitreichender Verkehrsausfall, wenn eine größere Bahnstörung oder auch Autobahnstörung, da gibt es auch ein paar Knotenpunkte, auch jetzt Richtung Oppland gedacht. Also da würde ziemlich schnell wahrscheinlich größeres Chaos ausbrechen.
Wo siehst du aktuell die größten systemischen Verwundbarkeiten in unseren Versorgungs- und Lieferketten? Also hast du eben Autobahnen schon angesprochen, du hast Kühlketten angesprochen.
Ja, die größte Verwundbarkeit sind wir eigentlich als Bevölkerung, weil wir nicht damit rechnen, oder nicht nur die Bevölkerung, sondern auch alle Entscheidungsträger, auch in den Unternehmen, wo man oftmals nicht einmal gescheite Pläne für einen normalen Stromausfall hat, geschweige denn für ein größeres Ereignis. Und diese Blauäugigkeit und Naivität ist die größte Gefahr, weil wir uns damit dann schwer tun würden, das überhaupt einmal zu handeln in der ersten Situation, aber auch dann diese Überbrückungszeit nicht haben, um wieder was zum Laufen zu bringen, um was zu improvisieren. Und da ist eben meine dringende Empfehlung, 14 Tage Notbetrieb vorzubereiten, das heißt individuell sich 14 Tage mit dem notwendigsten Wasser, Medikamente, Erste Hilfe und Lebensmittel versorgen zu können, aber nicht auf normalem Niveau, sondern so, dass man halt 14 Tage wahrscheinlich gut überstehen kann. Und ich sage immer, das ist so eine Klappbox, die es da gibt, wenn man die gut mit Lebensmitteln, also mit hochwertigen Lebensmitteln füllt, dann kommt man als Einzelperson sicher 14 Tage gut über die Runden. Also es ist auch überschaubarer Aufwand. Ne? Und als Autorisch gilt es einfach, ja, auch hier Pläne zu haben, was machen meine Mitarbeiter oder was ist zu machen, wenn kein Strom mehr da ist und keine Kommunikation mehr möglich ist. Das heißt, ich nichts mehr koordinieren kann, damit ich mal meine Anlagen, meinen Betrieb sicher runterfahren kann, kommen meine Mitarbeiter dann überhaupt nach Hause, weil im öffentlichen Verkehr nicht mehr funktioniert, individuell Verkehr möglicherweise im städtischen Umfeld auch nicht durch Verkehrschaos, können sie zumindest die erste Nacht vor Ort bleiben, damit sie ein Dach über den Kopf haben und in Sicherheit sind, was vor allem im Winter sehr wichtig ist, weil es halt früh finster wird. Und dann die Überlegung, wann macht es überhaupt wieder Sinn zu starten? Das heißt, wenn ich nicht im Gesundheits- oder Lebensmittelbereich bin, habe ich keine Dringlichkeit, weil solange die Grundversorgung nicht wieder ausreichend funktioniert, ist alles andere irrelevant. Und da gilt es eher ressourcenschonend. Das heißt, Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben, im eigenen Umfeld zur Krisenbewältigung beitragen und dann top-down im Schneeballprinzip die Mitarbeiter anzurufen und sagen, okay, wie geht's? Bist du bereit, wieder zu kommen? Und dann so sukzessive wieder hochzufahren. Mit gewissen Schlüsselkräften muss ich natürlich früher beginnen, dass ich überhaupt einmal feststelle, ist meine Infrastruktur, meine eigene Infrastruktur überhaupt wieder funktionsfähig oder habe ich Ausfälle in der Gebäudeleittechnik, Produktionsanlagen und so weiter. Und dann natürlich parallel, wie geht's meinen Kunden, meinen Lieferanten? Ne? Weil es hilft nichts, wenn ich funktioniere, aber meine Kunden, Lieferanten nicht funktionieren, dann ist meine Tätigkeit auch irrelevant. Und diese Struktur, die im Alltag halt sehr gut funktioniert und sehr hoch synchronisiert und abgestimmt ist, wenn die einmal stillsteht, vor allem Code stillsteht, es wird einfach dauern. Und ich glaube, wenn man mit dieser Erwartungshaltung, es wird dauern, und Geduld und Toleranz auch hineingeht, dann kann man anders aus so einer Krisenlage herauskommen, wie wenn man die Erwartung hat, ich muss sofort wieder funktionieren. Der Strom ist da und wir fangen wieder an. Was ein Blödsinn ist, das wird nicht funktionieren.
Was würdest du sagen, wenn wir jetzt auf die individuelle Ebene schauen, wie kann sich ein Mensch gut vorbereiten, also jenseits von Konservendosen und Wasserkanistern?
Ja, das Grundsätzliche ist die mentale Vorbereitung, mal zu akzeptieren, dass es eben diese erhebliche Verwundbarkeit für uns als Gesellschaft und auch individuell gibt. Dann hat man schon mal mehr Handlungsspielraum auch im Kopf. Ne? Und dann geht es um die Familienabsprache. Das heißt, wenn ich Kinder habe oder auch mit Partner, wo trifft man sie wieder? Wie könnte so eine Situation ablaufen, wenn wir untertags sind, also an verschiedenen Orten sind, was auf keinen Fall Sinn macht, irgendwen suchen zu gehen, weil das wird nur im Chaos enden. Das heißt, wirklich einfache Dinge vereinbaren, einfach dort zu bleiben, wo man in Sicherheit ist und mal zumindest die erste Nacht abzuwarten. Ja, und das andere ist einfach dann wirklich diese Basisvorsorge, das Wasser, die erste Hilfe, Medikamente und die Lebensmittel. Lebensmittel auch zuerst schauen, was habe ich im Alltag so am Lebensmittel zu Hause, die ich auch ungekocht konsumieren kann. Und das dann halt durchaus durch die länger haltbaren Lebensmittel aufstocken. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste mal. Und das Zweite ist eben, wie kann ich mit anderen hier zusammenarbeiten? Wo kann man Synergien nutzen? Der eine hat einen Kocher, einen Gasgriller, der andere bringt halt was anderes mit und so gemeinsam versuchen, das zu lösen. Oder wo gibt es in der Nachbarschaft Personen mit besonderen Bedürfnissen, kranke, ältere Menschen, wo die mobilen Pflegedienste nicht kommen oder sonst irgendwas ist, dass man aufeinander schaut und versucht, die Einsatzorganisationen zu entlasten. Das ist ganz wichtig, weil die Ressourcen, die da sind, werden zu wenig sein und da muss man dann auch priorisieren und da geht es vor allem um Menschenrettung dann.
Na, und wenn ich gucke, wie das Gesundheitssystem jetzt schon, wie knapp das aufgestellt ist, wenn man da irgendwo mal hingeht in eine Notfallambulanz an einem normalen Tag, also da hat man schon Wartezeiten und da reden wir noch von, nicht von Krise, Krieg oder anderen Ausfällen, sondern nur vom Normalbetrieb, sage ich es mal. Ja. Wenn wir auf die Unternehmen schauen, was würdest du sagen, was macht ein Unternehmen in der Krisenvorsorge typischerweise falsch und warum passiert das immer wieder?
Ja, das, was häufig falsch gemacht wird, ist, dass man sofort an ein Notstromaggregat und Satellitentelefone denkt. Und meine dringende Empfehlung ist, zuerst einmal die Prozesse durchzudenken, weil 80% des Erfolges ist durch organisatorische Maßnahmen zu lösen. Das heißt, dass ich weiß, welche Probleme sind zu erwarten, was müssen Mitarbeiter wissen oder was müssen sie selbstständig auch tun, um eben Schäden zu verhindern. Und dann das, was meistens nicht wirklich ausreichend angegriffen wird, ist eben die Mitarbeitervorsorge. Das heißt, die Mitarbeiter wirklich klar aufzufordern, das zu Hause zu machen, weil das ist einfach die Basis für die Handlungsfähigkeit. Weil wenn ich zum Beispiel auch mit den jüngeren Kindern dann überfordert bin, weil ich nicht weiß, was in der Schule, im Kindergarten oder Kindertagesstätte passiert und versuche, dorthin zu kommen und das Chaos noch verstärke, dann hilft das niemandem. Aber wenn das alles geklärt ist und jeder in seinem Umfeld versucht, möglichst den Schaden zu begrenzen, dann ist allen geholfen und wir können auch mit so einer Krisenlage umgehen.
Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte, wenn Pläne, Systeme und Kommunikation plötzlich nicht mehr funktionieren?
Ja, die wesentliche Leistung ist jetzt zu erbringen. Wenn diese Abstimmung, diese Auseinandersetzung nicht passiert ist, wird es dann nicht funktionieren, weil man das Ganze nicht mehr organisieren kann. Weil jeder von uns, wenn er eben nicht gewisse Vorbereitungen hat, automatisch in einem gewissen Tunnelblick gerät und dann nur mehr wenige Handlungsoptionen abrufbar hat. Und wenn man sich vorher gewisse Dinge durchgedacht hat, dann muss man nicht alles gemacht haben. Aber wenn ich es geübt habe, ist es noch besser. Dann habe ich noch mehr Fähigkeiten. Dann kann ich leichter mit der Situation umgehen. Und diese Auseinandersetzung, workshopmäßig, wo man einfach sich mal zusammensetzt und sagt, okay, denken wir mal durch, das fällt jetzt aus, was würde das bei uns bedeuten, welche Systeme werden in welcher Zeit kritisch, IT-Systeme, wann muss ich die runterfahren, wie viel Zeitpuffer habe ich, reicht das überhaupt aus, Produktionsanlagen, wo kann es ein Problem geben, und wie kann ich das wieder zum Laufen bringen? Ne? Also wirklich, es ist 80% der Maßnahmen aus meiner Sicht sind organisatorische Dinge, die ich durchdenken muss, die wir im Alltag halt nicht gewohnt sind, weil das halt immer anders funktioniert, weil ja alles rundherum funktioniert. Und wenn ich das habe, dann habe ich, glaube ich, schon sehr viel erreicht. Ne?
Wenn wir jetzt auf nationale Ebene schauen, also ich habe das Gefühl, dass Skandinavien oder osteuropäische Länder mental, aber auch in auch praktischer und physischer und ja in vielen Hinsichten viel besser auf irgendwie Krisen vorbereitet sind, obwohl sie vielleicht gar nicht so viele Ressourcen haben, zur Verfügung hätten wie Deutschland. Was würdest du sagen, von welchen Ländern, Organisationen kann man was zum Thema Führung, Krisenvorsorge lernen?
Ja, wie von dir angesprochen, einerseits von den skandinavischen Ländern, die da ganz andere Kulturen und Herangehensweise haben, und es auch entsprechend in der Bevölkerung verankert ist, ganz zentral in der Bevölkerung verankert. Und auch in Osteuropa ist es so, dass halt da die Erfahrung noch nicht so lange her ist, dass halt nicht immer alles funktioniert hat oder zum Teil heute auch noch nicht funktioniert und man daher diese hohe Erwartungshaltung und Abhängigkeit nicht so hat wie bei uns und wo man auch noch eher gewohnt ist zu improvisieren. Und bei uns ist halt immer alles abgesichert, immer ist jemand anderer schuld oder verantwortlich. Und das ist ja auch immer die gleiche Frage, ja, wer löst das jetzt? Es ist nie die Frage, kann ich es lösen? Ne? Und diese Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiger Faktor, auch in der Krisenvorsorge, der unverzichtbar ist. Ne?
Wenn du jetzt einen einzigen Hebel nennen müsstest, ich weiß, das ist für einen Systemtheoretiker schwierig, wenn du einen einzigen Hebel nennen müsstest, der unsere gesellschaftliche und organisationale Resilienz deutlich erhöhen würde, welcher wäre das?
Ich denke, ein ehrlicher Umgang und eine Top-Down-Kommunikation, der die Dinge klarer, oder wo man die Dinge klarer anspricht und sich nicht jeder auf die Schulter klopft und sagt, es ist ja alles wunderbar. Also die Ehrlichkeit fehlt einfach.
Und zum Abschluss des Hauptteils, was würdest du jedem Menschen raten, der sagt, ich will vorbereitet sein, ohne paranoid zu werden?
Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Da gibt es auch auf meiner Webseite entsprechende Hilfestellungen nochmal. diese 14 Tage Eigenversorgungsfähigkeit sicherstellen. Das ist, glaube ich, leistbar für die meisten Menschen. Es ist auch organisatorisch unterbringbar. Auch in der kleinen Stadt wohnen geht es irgendwo unterm Bett, im Kasten, auf dem Kasten, irgendwo aus. Und wenn ich das habe und mental vorbereitet bin, glaube ich, ist das ausreichend. Da muss man dann nicht in die Extremen gehen.
Ja, sehr schön. Also Herbert, vielen Dank schon mal für den inhaltlichen Teil. Und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, die Standard im Paperwings-Podcast sind. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ja, ich denke, diese systemische Denkweise, die mir Spaß macht und das Denken in Zusammenhängen und vor allem auch diese Vernetzungsarbeit, die ich dadurch auch leisten kann, indem ich versuche, halt Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, um mehr gemeinsam voranzubringen.
Stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Gute Frage. Besser kann man immer werden, auf jeden Fall. Vielleicht manchmal geduldiger, aber da bin ich eh schon einiges gewohnt und werde ja auch immer wieder bewundert, dass ich die Hartnäckigkeit noch immer aufbringe. Aber kann ich jetzt nicht so ad hoc ansprechen, aber ja, ich versuche immer noch besser und zu werden und was dazu zu lernen.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ja, das Hauptbuch ist, glaube ich, von Friedrich Wester, Die Kunst vernetzt zu denken, auch von Dietrich Dörner, so jetzt fällt mir der Titel gerade nicht genau ein, Misslingen, weiß ich jetzt nicht. Weiteres Buch kann ich jetzt nicht direkt nennen, aber ich habe viele, die mich weitergebracht haben, Inspirationen geschaffen haben und ja nicht so eindeutig jetzt festzumachen sind.
Welche Glaubenssätze oder welcher Glaubenssatz hat dich in deinem Leben behindert?
Gute Frage. Ja, ich war ja Beamter und im sicheren Job und da ist es natürlich schon eine Hürde auszusteigen, aber ich habe es dann doch gemacht. Also, vielleicht hätte ich es früher machen sollen, aber
welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ja, eigentlich der Gegenteil. Ja, ich mag es, ich probiere es, ich weiß nicht, ob was auf mich zukommt und es gewagt zu haben.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Ja, eigentlich in der Natur, aus dem Wandern.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge oder Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Ja, ich denke Geduld, Offenheit, Neugier.
Jetzt kommt meiner Meinung nach die schwierigste Frage. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, das Beeindruckendste für mich war, dass man doch auch als Einzelperson vieles bewegen kann, wenn auch nicht alles, was man sich wünscht. Aber dass der eine derart breite Blackout-Vorsorge in Österreich gibt, das ist maßgeblich auf meine Aktivitäten und meine langjährige Hartnäckigkeit zurückzuführen. Also ich glaube, das war durchaus ein Erfolg.
Welche Menschen inspirieren dich?
Ja, Neugierige, die aber und die nach vorne blicken, aber auch mit einem gewissen kritischen Blick drauf. Ne? Also nur positive Sichten zu betrachten ist zu wenig. Man muss auch immer die Nebenwirkungen mit bedenken, weil man sonst halt dann die Gefahr hat, böse überrascht zu werden.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ja, ich glaube, da gibt es einige Kybernetiker, eben diese Systemwissenschaftler, weil die sehr weit schon vor 50 Jahren oder darüber hinaus gedacht haben. Vielleicht Friedrich Wester auch, ja.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Früher Entscheidungen anders zu treffen oder seinen inneren Ich zu folgen.
Schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ja, ich habe einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet, dass sie eben positiv sich weiterentwickelt.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, Bewegung ist Leben, ist eines wichtig. Eines der wichtigen, weil meine Situation war das nicht möglich war und der, glaube ich, das ist ganz wichtig auch.
Bewegung ist Leben, sehr schön. Ja, lieber Herbert, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, um uns ein bisschen aufzuklären über individuelle Resilienz, organisationale Resilienz und auch so ein bisschen nationale Resilienz und wie man sich darauf vorbereiten kann. Vielen Dank, dass du dich an diesem Thema so annimmst und vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.